Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis.
Wie wir in einigen der vorherigen Folgen schon gehört haben, sind die Knochenbrüche bei Osteoporose leider sehr häufig. Dies liegt an einer Abnahme der Knochendichte und der Knochenfestigkeit bei Osteoporose. Hier gilt es zunächst, die typisch auftretenden Knochenbrüche, die Hinweise auf eine Osteoporose geben können, zu identifizieren. Nicht alle Knochenbrüche sind osteoporotische Frakturen. Auch gibt es bestimmte Major Fractures, also große Frakturen, die zusammen mit dem Unfallmechanismus besonders auf eine Knochenerkrankung wie zum Beispiel Osteoporose hinweisen können. Dies alles und die Möglichkeiten der konservativen und operativen Versorgung von Wirbelbrüchen im Allgemeinen wollen wir heute besprechen. Dazu wird uns heute eine unserer Patientinnen ihre Geschichte erzählen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf, an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle zunächst mal klar machen, dass wir in diesem Podcast nicht die komplexe operative orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung von Frakturen insgesamt besprechen können. Das würde unseren Rahmen hier komplett sprengen. Aber wir nehmen uns für die Zukunft vor, immer wieder mal einzelne spezielle operative Versorgung näher zu beleuchten.
Ja, wichtiger Hinweis. Und einzelne interessante Verfahren bei den jeweiligen Knochenbrüchen mal näher zu beleuchten, ist eine sehr gute Idee für die Zukunft.
Zunächst einmal wollen wir die Unterscheidung zwischen traumatischen, also wirklich unfallbedingten Brüchen und solchen, die durch keinen wirklichen Unfallmechanismus entstanden sind, unterscheiden. Du hast hierzu sicherlich mal ein Beispiel.
Natürlich. Leider kommen besonders die osteoporotischen Brüche in meiner Praxis fast täglich vor. Die wirklich schweren traumatischen Fälle landen ja meist direkt in der unfallchirurgischen Klinik. Nehmen wir den typisch osteoporotischen Wirbelbruch. Viele Patientinnen und Patienten kommen zur Abklärung einer Osteoporose zu mir. Wenn sich in der DXA-Messung dann eine Osteoporose bestätigt, führen wir zur weiteren Abklärung immer auch eine Röntgenuntersuchung von Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule durch. Nicht selten finden wir als radiologische Zufallsbefunde dann Wirbelkörpersinterungen, von denen die Patientinnen oder Patienten gar nichts wissen. Es ist also unmerklich zu einem Bruch gekommen. Oft ist auch typisch der Sturz aus dem Stand, ohne viel kinetische Energie, bei dem dann schon ein Knochen bricht.
Und das ist gar nicht so selten. Für Deutschland gibt es Daten zur Häufigkeit von Hüftbrüchen, die einen Anstieg der Inzidenz zwischen dem 50. und 90. Lebensjahr um das 2- bis 4-fache pro 10 Jahren zeigen. Und die Inzidenz an Wirbelkörperbrüchen verdoppelt sich im gleichen Zeitraum. Bei den Unterarm- und Oberarmbrüchen zeigt sich ebenfalls ein Anstieg der Inzidenz mit dem Lebensalter, die pro Dekade, also pro 10 Jahre, aber geringer ausfällt als bei den Wirbelkörperbrüchen. Damit haben wir die schon von dir eingangs erwähnten sogenannten Major Fractures, also typischen großen osteoporotischen Brüche wie Oberarmbrüche und Unterarmbrüche, aber eben auch klinische Wirbelkörperbrüche und Hüftbrüche schon mal zahlenmäßig beleuchtet.
Neben all diesen Zahlen ist es natürlich wichtig zu erwähnen, dass Osteoporose-assoziierte Knochenbrüche bei Frauen und Männern zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität führen können, wobei die hüftnahen Frakturen hier besonders schwer wiegen. Die Einschränkung der Lebensqualität ist im ersten Jahr nach der Fraktur oft am stärksten. Folgen sind zum Beispiel akute und chronische Schmerzen, funktionelle Einschränkungen, Geh- und Stehbehinderungen bis hin zur Bettlägerigkeit oder zum Beispiel eine Zunahme von Refluxbeschwerden bei Wirbelkörperbrüchen. Immer noch versterben 20% der Patientinnen und Patienten an den Folgen einer Schenkelhalsfraktur. Wenden wir uns nach all diesen düsteren Fakten jetzt doch mal der Behandlung dieser Knochenbrüche zu. Was können wir tun, um zu helfen? Ich schlage vor, wir lassen mal eine Patientin ihren Leidensweg erzählen.
Ja, gute Idee.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns teilen wollen. Als Einleitung darf ich verraten, dass Sie 76 Jahre alt sind.
Guten Morgen, Frau Doktor. Mein Alter ist ja kein Geheimnis.
Dann erzählen Sie doch mal, wie die ganze Geschichte eigentlich begonnen hat.
Das war vor circa einem Jahr. Mein Mann, der sonst immer den Müll rausbringt, lag mit Corona im Bett. Da bin ich abends raus, um die Mülltonne an die Straße für die Müllabfuhr zu bringen.
Was war das denn für eine Tonne? War die sehr schwer?
Ach nein, die war gar nicht so schwer. Wir sind ja, seit die Kinder aus dem Haus sind, nur noch zwei Personen. Es war die graue Restmülltonne. Ich musste sie aber über eine kleine Bordsteinkante ziehen. Bei diesem kleinen Widerstand habe ich an der Tonne ruckartig gezogen und sofort einen fürchterlichen Schmerz im Rücken gehabt.
Und was haben Sie dann gemacht?
Na, ich habe unter starken Schmerzen die Tonne noch an die richtige Stelle gezogen, bin dann direkt nach drinnen und habe ein Schmerzmittel eingenommen, um mich hingelegt. Ich dachte, ich hätte mich verzogen. In der Nacht konnte ich aber vor Schmerzen gar nicht schlafen. Am Morgen habe ich dann unsere Tochter angerufen und die hat mich zu ihnen gefahren. Mein Mann konnte ja nicht.
Ja, darf ich da kurz übernehmen?
Ja, gerne.
Sie kamen also mit starken Schmerzen zu mir in die Praxis, schon bei der ersten orientierenden Untersuchung und besonders nach dem Test des Fersenfallschmerzes hatte ich den großen Verdacht, dass ein Wirbelkörperbruch vorliegen könnte. Im daraufhin durchgeführten Röntgenbild der Lendenwirbelsäule zeigte sich tatsächlich ein Deckplatteneinbruch des zweiten Lendenwirbels mit stabiler Hinterkante.
Ja, das war ein wirklicher Schock für mich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war eigentlich von einem Hexenschuss ausgegangen. Sie haben mir dann ja verschiedene Therapiemöglichkeiten vorgeschlagen. Ich habe mich dann zunächst für den konservativen Therapieweg entschieden.
Stimmt. Wir haben natürlich zunächst mal ein starkes Schmerzmittel verschrieben. Außerdem habe ich Ihnen dann ja auch eine stabilisierende Rückenorthese verordnet. Sie sollte ebenfalls die Schmerzen reduzieren und Ihnen bei der Mobilisation helfen.
Ja, das hat sie dann auch. Aber in den ersten Wochen waren schon die Schmerzmittel das Wichtigste. Danach habe ich die Orthese immer, außer beim Liegen, getragen. Das linderte die Schmerzen, gab mir die Sicherheit und Halt.
Ein sehr gutes Beispiel für osteoporotische Wirbelkörperbrüche und deren konservative Erstversorgung, also die erste Versorgung ohne eine Operation. Unter Rückenorthesen, also sozusagen Korsetten, werden die Schmerzen weniger und die Patientinnen und Patienten trauen sich im weiteren Verlauf mehr zu. Ein weiterer Zweck dieser Orthesen ist außer der Mobilitätseinschränkung in den betroffenen Abschnitten der Wirbelsäule die Aufrichtung der Wirbelsäule bei gleichzeitigem Training der stützenden und haltenden Muskulatur und dadurch natürlich auch die Risikoreduktion für weitere Brüche. Aber lass mal weiterhören. Wie ging es mit deiner Patientin weiter?
Ja, hören wir uns Ihre Geschichte weiter an. Die Rückenorthese haben Sie dann 3 Monate getragen, nicht wahr?
Ja, genau. So hatten Sie es ja auch angeordnet. Das Stützkorsett hat, wie gesagt, auch wirklich gut geholfen.
Jawohl, das haben Sie auch wirklich gut gemacht. Als die Schmerzen dann weniger wurden, konnten wir auch eine Knochendichtemessung durchführen, um eine Einschätzung Ihrer Knochendichte zu bekommen. Dass eine Osteoporose vorliegt, hatte ich Ihnen ja schon direkt erklärt. Immer wenn ein Knochen aufgrund einer Bagatelle bricht, kann man von einer Osteoporose ausgehen.
Ja, ich habe dann auch ziemlich schnell danach ein Osteoporosemittel bekommen.
Genau, nach Osteolabor und Zahnarztabklärung haben wir zügig mit der Medikation begonnen.
Wenn Sie genaueres zur Diagnostik der Osteoporose wissen möchten, empfehlen wir eine unserer früheren Folgen, die Nummer 4 zum Thema Diagnostik.
So, dann erzählen Sie mal, wie ging es weiter?
Naja, in den ersten Monaten waren ganz schön mühsam. Nach 4 Monaten konnte ich mich aber wieder ziemlich schmerzfrei bewegen und gut gehen. Bei manchen Bewegungen spürte ich immer noch Schmerzen, aber damit kam ich lange zurecht.
Das hört sich gut an. Aber leider ging es dann ja noch weiter, nicht wahr?
Ja, leider. Nach 7 Monaten wurde mein Mann im Bad ohnmächtig. Er hat Schwindel und stürzt schon mal häufiger. Diesmal kam er aber nicht alleine wieder hoch. Beim Versuch, ihm aufzuhelfen, bekam ich erneut einen fürchterlichen Schmerz im Rücken. Diesmal ahnte ich schon, was es war, und ich kam noch am gleichen Tag zu Ihnen.
Also tatsächlich ergab sich nach erneuter radiologischer Diagnostik 2 neue Wirbelbrüche, diesmal der 11. und 12. Brustwirbel. Im Röntgen war es unklar, wie stabil die Hinterkanten waren, daher musste ich sie ins Krankenhaus schicken. Dort führte man ein CT durch und empfahl eine Kyphoplastie des TH11 und eine Versteifung der Wirbelsäule über 4 Etagen, da die Hinterkante des 12. Brustwirbels nicht stabil war.
Genau so war das. Ich wurde gleich 2 Tage später operiert. Das hatte mir ganz schöne Angst gemacht.
Das kann ich mir vorstellen. Ist ja aber alles zum Glück sehr gut verlaufen, nicht wahr?
Ja, aber der Weg war auch nicht ganz einfach. Jetzt, circa 14 Wochen später, mache ich gerade Krankengymnastik und trage noch ein Stützmieder, um weiteren Brüchen vorzubeugen. Aber leider brauche ich immer noch Schmerzmittel, kann noch nicht so lange am Stück gehen und meinen Haushalt kann ich auch noch nicht wieder so gut versorgen.
Ich glaube, da brauchen Sie noch viel Geduld. Vor allem dürfen Sie aber nicht mehr schwer heben. Abschließend möchte ich noch anmerken, dass wir dann auch die Osteoporose-Medikamente auf ein osteoanaboles, also knochenaufbauendes Medikament umgestellt haben. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und passen Sie weiter gut auf sich auf.
Ja, gerne geschehen, Frau Doktor.
Eine wirklich typische Geschichte und leider auch ein typisches Beispiel für die Tatsache, dass viele Patientinnen und Patienten, wie schon erwähnt, nach solchen Brüchen unter einer Einschränkung ihrer Lebensqualität leiden.
Ja, da hast du recht. So ein Verlauf kommt nicht selten vor. Aber lass uns nochmal die Versorgung der Wirbelkörperbrüche näher beleuchten. Wie versorgt ihr denn in Düsseldorf den typischen Wirbelkörperbruch?
Ja, also den typischen Wirbelbruch gibt es in dem Sinne nicht. Da gibt es schon unterschiedliche Stadien des Bruches, also wie ausgeprägt beispielsweise die Höhenminderung ist und ob einer oder mehrere Wirbelbrüche vorliegen. Manchmal reicht es also, einen einzelnen Wirbelkörper mit Zement zu stabilisieren, also aufzufüllen, man nennt das Kyphoplastie. Manchmal muss aber auch eine Versteifung bzw. Stabilisierung über mehrere Wirbelkörper durchgeführt werden, um die Wirbelsäule zu stabilisieren, wie in dem Beispiel von deiner Patientin. Bei einer solchen Operation werden die benachbarten Wirbel mit einem Schraubenstabsystem miteinander verbunden. Das nennt man eine Spondylolisthese.
Sind das aufwendige Operationen und wie muss ein Patient oder eine Patientin sich den Ablauf vorstellen?
Naja, es geht. Auch hier gibt es natürlich unterschiedlich schwere Fälle. Wenn man über viele Wirbeletagen versteifen muss, also zum Beispiel 6 oder mehr, ist das schon ziemlich aufwendig und belastend für die Patientin oder den Patienten. Solche Operationen können dann eben auch von einer bis zu mehreren Stunden dauern. Die Betroffenen sind in Vollnarkose und werden meist auf dem Bauch während der Operation gelagert. Mittlerweile kann man diese Operation minimalinvasiv durchführen. Das heißt, über kleine Hautschnitte können die Schrauben in die Wirbelkörper eingebracht und über Stäbe miteinander verbunden werden. In seltenen Fällen, also bei schwierigen Krankheitsbildern, sind größere oder auch offene Operationen notwendig. Und am Ende erfolgt dann natürlich wieder der Hautverschluss.
Ich werde immer wieder von Patientinnen und Patienten gefragt, ob eine solche Spondylolisthese bei Osteoporose überhaupt durchführbar ist, ob die Schrauben bei Osteoporose überhaupt halten und natürlich auch, wie lange ein solcher stationärer Aufenthalt eigentlich ist.
Ja, das sind gute und vor allem auch wichtige Fragen. Wenn der Knochen bei der Osteoporose zu weich ist, kann man die Schrauben einzementieren und dadurch größere Stabilität erreichen. Die Länge des stationären Aufenthaltes wiederum hängt natürlich auch von der Größe der Operation ab. Also, wie ich schon sagte, über wie viele Etagen versteift wurde und natürlich auch, welche Begleiterkrankung der Patient oder die Patientin hat und wie schnell sie oder er wieder auf die Beine kommt.
Wichtig für die Patientinnen und Patienten sind ja nicht nur die möglichen Komplikationen. Darüber wird man ja vor einer solchen Operation vom Operateur oder der Operateurin ausgiebig aufgeklärt, sondern auch die Nachbehandlung. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu auch etwas sagen, bitte?
Ja, gerne. Aufstehen können die Patientinnen und Patienten in der Regel schon am Tag nach der Operation, allerdings zunächst nur unter Aufsicht und mit Hilfe, also nicht alleine. Im Weiteren wird dann während des stationären Aufenthaltes ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin mit vorsichtigen Bewegungsübungen beginnen, um den Bewegungsapparat zu stärken. Dabei ist aber wichtig, dass ruckartige Bewegungen oder Bewegungen, die zu einem Buckel der Wirbelsäule führen oder ein nach vorne Neigen der Wirbelsäule erzeugen würden oder auch Drehbewegungen vermieden werden sollten. Manchmal bekommen die Patientinnen und Patienten auch vorübergehend noch ein stabilisierendes Korsett.
Und schickt ihr eure Patientinnen und Patienten auch noch in eine Anschlussheilbehandlung oder Reha?
Grundsätzlich ja. Die Art der Reha richtet sich allerdings nach dem Gesamtzustand der Patientin oder des Patienten. Wie wir schon in einer früheren Folge besprochen hatten, versuchen wir unsere Patientinnen und Patienten möglichst früh wieder zu mobilisieren und für den Alltag fit zu machen. Und dafür gibt es eben verschiedene Reha-Einrichtungen.
Uwe, ich finde, abschließend sollten wir noch einmal darauf hinweisen, dass etliche Patientinnen und Patienten, besonders im Alter, auch nach Wirbelkörperbrüchen oft dauerhaft über eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität leiden. Daher ist das oberste Ziel insgesamt die Verhinderung der Knochenbrüche. Dazu gehört natürlich eine Sturzprophylaxe und vor allem bezogen auf die osteoporotischen Brüche eine gute medikamentöse Therapie, die ja weitere Knochenbrüche verhindern soll. Mit der medikamentösen Therapie beschäftigen wir uns in einer anderen Podcast-Folge.
Wir freuen uns, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Reko-Podcast gerne.
Wir freuen uns auf Sie in unserer nächsten Folge. Bis dahin,
achten Sie auf Ihre Knochen.